Es ist Samstag, der 9. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt hat. Was interessiert uns? Was sind interessante Texte, Interviews, Gespräche? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sehr schön, dass er wieder da ist. Er war das letzte Mal, glaube ich, im November bei uns zu Gast. Es hat sich also wieder einiges angesammelt, über das wir reden. Er gibt mir schon Handzeichen und nickt wissend. Er ist Musiker, er ist Podcaster, er ist Universalgelehrter, er ist der Bob Dylan der Generation E-Scooter, Olli Schulz, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Micky, einen wunderschönen guten Morgen, auch an deine Hörerschaft. Es ist mir eine große Freude, mal wieder dabei zu sein. Ich bin richtig in Form, habe gerade noch mit Kollege Böhmermann einen Podcast aufgenommen und frühstücke dich jetzt noch in diesem Zuge auch noch schnell mit ab.
Was war denn zwischen Böhmermann und dir so das substanziellste Thema der Folge?
Du weißt, wir leben in schwierigen Zeiten, die schwierigen Themen, die sprechen wir gar nicht mehr an. Wir haben leichte Kost gemacht. In schwierigen Zeiten soll man die Menschen mit leichter Kost unterhalten. Auch so haben wir versucht, mit schlüpfrigen Gags und leichter Sozialkritik für uns da irgendwie durchzuschleichen durch 90 Minuten fest und flauschig.
Das ist sehr richtig. Also versuchen wir auch leicht am Substanziellen vorbeizufliegen, und zwar mit einer Meldung aus der Zeit. Es gibt ein Wildschwein in einem Wildpark in Oberfranken. Das trug bislang den Namen Putin. Es soll aber jetzt umbenannt werden, denn so sagt Eckhard Mickisch, der Betreiber des Wildparks, es ist unter aller Würde, was der Mann abzieht. Und jetzt gibt es nun wirklich die größte Demütigung für Putin. Ein Wildschwein, ein immerhin 200 Kilogramm schweres Wildschwein, wird umbenannt. Ja, so. Und jetzt?
Er hat ja schon, glaube ich, den Judo-Gürtel aberkannt bekommen, glaube ich.
Für kurz. Das Wildschwein? Oder?
Nein, Putin. Also er hat die Ehrenmitgliedschaft des Judo-Verbandes. Der war irgendwie eine ganz große Nummer. Die wurde ihm entzogen. Und jetzt ist das Schwein auch noch mit einem anderen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum hieß das Schwein überhaupt erstmal Putin? Das ist ja die Frage.
Es ist ein russisches Wildschwein und da war man vielleicht auch insgesamt vielleicht geistig ein bisschen eingeengt und hatte gedacht, naja, ein russisches Wildschwein. Außerdem, es liebt Trüffel, das weiß man. Das passt ja wiederum auch ein bisschen zum Lebensstil von Wladimir Putin, hat man gedacht, dann nennen wir es doch Putin. Jetzt passt es aber nicht mehr ganz. Unter anderem auch deshalb, weil ukrainische Geflüchtete freien Eintritt in den Park haben, und das finden die vielleicht jetzt nicht so gut, wenn Kinder mit ihren Müttern kommen und dann fällt plötzlich der Name Putin.
Guck mal, da ist Putin. So ein Pfleger, der sagt, komm mal her, Putin, jetzt. Aber natürlich kommt das natürlich daher, dass können wir uns nicht schönreden, Putin eine ganz lange Zeit ganz schön verkultet wurde, bevor dieser fürchterliche Angriffskrieg jetzt losging.
Absolut.
Wo sind denn diese gesamten, vor allem aus der Hochkultur, gab es öfter mal ein Gespräch mit irgendeiner Frau, Schauspielerin oder sonst was, die dann mal im Nebensatz gefallen lassen hat, ich mag ja den Putin, ich finde ihn ja wahnsinnig interessant. Oder auch Typen, die so meinten, ey, der kann Judo, der spricht Deutsch, der spricht Sprachen, der war beim KGB, das ist eine durchtrainierte Kampfmaschine, das ist noch ein richtiger Politiker. Wo sind die ganzen Leute? Also es gab wirklich viele Putin-Versteher.
Das würde ich gerne mal aufgelistet sehen. Wir haben ja eine sehr teilnahmefreudige Hörerschaft. Die werden höchstwahrscheinlich schon morgen oder heute in die Kommentarleiste die Namen geschrieben haben, derer, die aus dem Kulturbetrieb
sind. Ich kenne da einige. Also ich habe das oft, wenn Putin, es gab einen ich selber kann mich nicht ganz frei machen. Letztes Jahr hängen von mir der Putin und seine Hundekalender, wo er Hunde streichelt, auch an der Wand.
Oh, ja.
Natürlich aus ironischen Gründen natürlich. Trotzdem ist es so, dass Putin hier ein gutes Standing hatte. Bei vielen Leuten, die auch gerne mal den anderen zu Wort kommen lassen oder gerne für den Außenseiter sind.
Wie nennen wir denn jetzt das Schwein? Sollen wir es Gerd nennen? Das wäre doch eigentlich eine lustige Wolte, oder? Dass er jetzt einfach Gerd genannt wird.
Gerhard, meinst du?
Ja, Gerd.
Gerd.
Das Trüffelschwein,
ne? Ja, warum nicht? Also vielleicht aber auch einen ganz anderen Namen. Was Lebensbejahendes. Nina Hagen.
Degowski.
Nina.
Verlierer des Tages.
Will Smith wäre ja vielleicht auch ein guter Name für so ein Wildschwein gewesen. Der wird von den Oscar-Verleihungen ausgeschlossen. Das berichtet nicht nur die Augsburger Allgemeine. Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Will Smith bei den 94. Academy Awards darf der King Richard-Schauspieler nun nicht mehr an Oscar-Verleihungen und anderen Academy-Events teilnehmen. Dieser Ausschluss soll für 10 Jahre gelten. Dies gab der Verband in Los Angeles bekannt. Ich hatte ja eigentlich gedacht, es erwartet ihn eine schlimme Strafe, aber das ist ja im Grunde genommen eher ein Akt der Befreiung, dass man da nicht mehr hin muss. muss. Den Oscar hat er ja jetzt auch. Und die Frage, die sich anknüpft, ist, bedeutet das denn jetzt, dass er, weil das wurde ja auch diskutiert, jetzt auch keinen Oscar mehr bekommen kann?
Das ist die Frage, wenn er jetzt die Filme seines Lebens dreht. Ne? Ich sehe aber irgendwie, tut mir leid, bei allem Respekt jetzt so, also wie die jetzt versuchen, da hart durchzugreifen, die Academy. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es einen Pepsi-Spot, wie das genau nochmal mit Chris Rock und Will Smith nachgespielt wird. Und dann kriegen die beide wahnsinnig viel Kohle für und die Wogen sind geglättet. Irgendwas wird da nochmal vermarktet. Die Amerikaner sind keine Idioten. Aus der Nummer wird nochmal was gemacht. Also
da werden sie aber Chris Rock eine Menge zahlen müssen. Eine Menge.
Glaube ich auch. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass Will Smith gerade zu Hause sitzt und sich auch schämt für die Nummer. Das darf man mal nicht verdenken. Ich glaube nicht, dass Will Smith jetzt denkt, was war das für ein geiler Auftritt von mir, dass ich mitten während der Oscar-Verleihung auf die Bühne und jemanden eine geklatscht habe und mich wieder hingesetzt habe und mich wie ein Idioten aufgeführt habe. Also wie ein Idiot. Das ist, glaube ich, das darf man nicht. Ich finde das ein bisschen hart mit den 10 Jahren. Das ist ein Typ, der viele gute Filme gemacht hat, der auch lange Zeit ein großer Sympathieträger war. Und du hast im Leben nun mal, das ist in der nicht bei Künstlern, bei den Menschen, also jeder Mensch hat brüchige Phasen und der hat jetzt eine brüchige Phase, wenn man sich mal diese Beziehung mit seiner Frau anguckt, die auch höchst toxisch meiner Meinung nach ist. Ich habe mir immer diesen Roundtable angeguckt, was da so alles,
so Red Table,
Red Talk, Table, ja. Was da alles so rausgehauen wird, wie die so, das ist ja fast ein Exorzismus, wie die ihr Privatleben ausschlachten. Und irgendwie tut er mir jetzt sogar ein bisschen leid.
Das ist ein guter Punkt, weil das war für mich auch, was bei den Oscars geschehen ist, eine Affekthandlung, ein Moment einer nahezu beispiellosen Überkompensation im Rahmen einer toxischen Beziehung. Also in diesem Moment, in diesen Sekunden hat er all das überkompensiert, was er im Laufe der Monate und Jahre innerhalb dieser Beziehung versäumt hat zu tun. Es gab ja diesen Red Table Talk, was ja für ihn einer öffentlichen Demütigung gleichkam. Ja. Indem sie häufig davon erzählt hatte, wie sie eine offene Beziehung funktioniert ja meistens ja immer nur dann, wenn einer davon nichts weiß, wie sie eine Affäre mit dem Freund des gemeinsamen Kindes, des Sohnes hatte, hat davon öffentlich erzählt. Und all diese kleinen und größeren Dinge muss er in diesem Moment gefühlt haben, dass er dachte, einerseits, ich muss meine Frau verteidigen, ich habe hier seit Jahren hier nicht in Anführungsstrichen meinen Mann gestanden, ich werde hier öffentlich vorgeführt. Und alles kulminierte in diesem einen Moment, wo er dann nochmal auf die Bühne geht und Chris Rock schlägt und für eine Millisekunde glaubt, damit wäre alles abgeschlossen, alles erledigt und er wäre quasi emanzipatorisch vor die Welle gekommen. Tatsächlich hat er natürlich alles zu Klump gehauen.
Micky, hast wie immer von dir messerscharf analysiert. So war es wahrscheinlich wirklich. Da ist eine Menge Dampf unterm Hut, unterm Cowboyhut gewesen, also dem imaginären Cowboyhut. Und das ist alles explodiert in dieser Sekunde. Im Nachhinein kein Gewinner, auch doch Chris Rock ist eigentlich der Typ, wie smart der stehen geblieben ist. Wurde auch schon jetzt 1000 Mal behandelt. Ich finde diese 10 Jahre ist auch ein bisschen lächerlich. Und den Oscar abzuerkennen, finde ich auch lächerlich, weil er hat auf alle Fälle gut gespielt. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, weil er mich nicht interessiert. Aber ich glaube, dass der gut gespielt hat. Das muss irgendwie anders nochmal ausgetragen werden. Vielleicht ein menschlicher Talk irgendwie auf Netflix, und 4-Teiler, wo die beiden in so einem Raum sitzen und das Ganze wird moderiert von Letterman oder so.
Oprah scharrt schon mit den Hufen. Oprah steht schon wie dieses Meme im gelben Anzug hinterm Baum und reibt sich die Hände und sagt so, wann kommen die beiden jetzt endlich?
Das hat mich überrascht.
Pink Floyd und Warner Music machen sich für Ukraine stark. Das berichtet die Musikwoche. Mit Unterstützung des ukrainischen Sängers Andrei Klivoniuk haben Pink Floyd die von Warner Music vermarktete Single Hey Hey Rise Up aufgenommen, die finanziell wie moralisch die Menschen in der Ukraine unterstützen will. Pink Floyd bedeutet in dem Zusammenhang David Gilmour und Nick Mason, die diesen ukrainischen Sänger unterstützen. Interessante Information in diesem Text, und das zeigt auch sehr deutlich, welche unterschiedliche Welten sich da gerade begegnen. Während Gilmour die Musik für den Track schrieb, sprach der Musiker mit dem Sänger, der sich gerade in einem Krankenhausbett in Kiew von seiner Granatsplitterverletzung erholte. Ja,
habe ich auch gelesen. So viel krass, dazu. Ne? Also letztes Jahr noch ein Star gewesen. Ich weiß nicht, ob er ein großer Star war. Auf alle Fälle ist David Gilmour auf diesem Song aufmerksam geworden, beziehungsweise es ist ein TikTok-Video oder ein Instagram-Video gewesen. Und dann hat er die Musik jetzt kurzfristig da untergelegt mit Nick Mason. Roger Waters ist natürlich nicht dabei. Die sind immer noch gnadenlos zerstritten. Total. Und das war ja meine große Hoffnung. Ich habe Pink Floyd nie in dieser Besetzung gesehen, was ich wahnsinnig gerne gemacht hätte. Jetzt ist aber Rick Wright gestorben, also der Keyboarder vor vier Jahren, der auch ein wichtiger Teil war. Eigentlich ist es der Name, also ich weiß nicht, ob Nick Mason und Roger Waters alleine sich Pink Floyd nennen dürften, meiner Meinung nach.
David Gilmour.
Entschuldigung.
Ja, ja.
Und dann frage ich mich, was das nicht gehässig gemeint ist. Die sagen, die wollen damit eine Menge Geld einsammeln, aber womit denn? Mit Spotify-Klicks oder mit Streamings auf iTunes? Oder kommt da nochmal eine Limited Edition raus, wo dann auf einmal nochmal 5 Millionen kaufwillige Pink Floyd-Fans kommen? Ich glaube, das ist so nett gemeint, aber ich möchte mal wissen, was da am Ende bei rumkommt, was ich jetzt nicht, also weil... Was reißen Pink Floyd 2022 mit der Nummer noch?
Das muss man, glaube ich, alles den Pink Floyd-Experten Alexander Gorkow fragen, der wahrscheinlich jetzt schon seinen Daumen auf dieser Meldung hat und sagt, ohne mich darf das öffentlich nicht besprochen werden. Es gab doch die Tage auch die Meldung, dass Pink Floyd sämtliche Musik von Pink Floyd von russischen Plattformen entfernen, um Putin zu schaden. Und das ist aber nur die Musik, für die eben Gilmour und Mason die Rechte halten, und das ist sämtliche Pink Floyd Musik ab 1987. Also wenn sie Putin schaden wollen, dann lassen sie
dann sie lassen genau sie genau da. Diese Platten da, diese A Momentary Lab of Reason und diese Platte danach, wo dann Roger Waters nicht mehr dabei war, obwohl auch die 83er Platte nur von Roger Waters und irgendwelchen Studiomusikern eingespielt, auch Final Cut heißt die, glaube ich, fürchterlich ist. Also die 80er Jahre, obwohl da haben sie die in Pompeji oder so irgendwo oder in Venedig doch mal gespielt, auf so einer schwimmenden Bühne. Also Pink Floyd.
Stimmt.
Das war so ein ganz legendäres Konzert. Ich glaube trotzdem, dass die Golden Years sind over, außer die treten jetzt nochmal mit also Gilmour und Waters auf. So. Na, trotzdem,
aber das viel Glück für dieses Projekt.
Wird nicht passieren, nee, die hassen sich.
Ich glaube alleine schon deshalb, weil Roger Waters gerade dieser Tage auch wieder viel zu viel damit zu tun haben wird, die Terrorwelle in Israel auf seine ganz eigene Art und Weise zu erklären. Ich glaube, da kommt
ja, das kommt noch dazu, dass das ein ziemlich schwieriger Zeitgenosse ist, der auch mit unschlauen Sätzen aufgefallen ist in letzter Zeit.
Da gibt es halt eben ja dieses legendäre Interview zwischen Roger Waters und Alexander Gorkow in der Süddeutschen, 10 Seiten oder so. Das haben sie damals im Amstel Hotel in Amsterdam. Und da haben sie sich in 3 Sessions, haben die sich wirklich zerlegt, und da trifft dann der größte Pink Floyd-Fan Alexander Gorkow auf sein Idol Roger Waters, und also die beiden schenken sich nichts, was natürlich eine unglaublich interessante Begegnung ist, weil du kennst es ja selber auch, Never Meet Your Idols, und in diesem Falle dann aber auch noch Never Meet Your Idol, speziell wenn es dann auch noch führender Teil der BDS-Bewegung ist, also das muss echt eine Schlacht gewesen sein. Welches Idol hast du mal getroffen, wo du dachtest, ach du Scheiße, das hätte ich mir auch gerne erspart.
Ja, ich habe Lou Reed getroffen mal. Bei dem habe ich mal gearbeitet. Eine wirklich wütende, alte, böse Frau war das damals schon. Das muss man sagen. Im Docks, da habe ich den Bau, das war 1996 oder 97, und habe den Bühnenaufbau gemacht und war Stagehand. Und das Schöne ist, wenn du Stagehand bist, dass du hast ja einen magischen Moment, du stehst alleine beim Soundcheck mit dem Künstler, der auf der Bühne steht, alleine in der Halle, und hast den Soundcheck für sich. Und so war es auch bei Lou Reed. Und Lou Reed kommt auf die Bühne und sieht uns 5 Typen, die seit 8 Stunden da stehen und die Bühne und die LKWs ausgeladen haben. Wir sind ja die letzte Hilfskraft gewesen. Und er sagt ins Mikro zu seinem Manager, what are these cunts doing there? Und dann mussten wir, im November vor der Halle im Docks, in dem Laden, in dem ich seit 6 Jahren damals schon gearbeitet habe, draußen vor der Halle 1 Stunde stehen, bis wir wieder in die Halle durften, um wieder für ihn zu arbeiten, weil er keinen Bock hatte, von uns beim Soundcheck angeguckt zu werden.
Wirklich?
Das war wirklich eine ehrliche, also da habe ich wirklich gesagt, unangenehmer Typ. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich ihm im Backstage noch irgendwie in die Apfelschorle gepisst, aber leider keine Chance gehabt.
Die unbequeme Meinung.
Don't overthink. Das ist ein Text in der Brigitte. Selbst reflektieren wir uns vielleicht krank. Wie soll ich in dieser Situation handeln? War das so richtig? Sollte ich es in Zukunft anders machen? Mist, das darf doch nicht nochmal passieren. Kommt dir das bekannt vor? So fragt die Brigitte und gibt eine schöne Anleitung in mehreren Schritten, wie man im Grunde genommen Selbstreflexion so betreiben kann, dass sie zum eigenen Vorteil und zum Vorteil der anderen gelingt. Und jetzt natürlich die Frage, die Brigitte nicht nur an mich, sondern auch an dich stellt. Kommt dir all das bekannt vor? Selbst reflektierst du dich auch krank, Olli?
Ich bin 48, das hat jetzt aufgehört. Ich weiß aber, dass es bei Leuten, die viel im Social-Media-Bereich sind und oft angegriffen werden, wenn ich mich da mehr aufhalten würde, das ist die Gefahr, dann denkst du, du bist nie gut genug. Du musst dir dein Leben so zusammenbauen, dass du dich nicht von Kritiken und anderen Leuten... Und ab und zu, ganz ehrlich, das ist so eine alte Faustregel des Lebens. Du fragst dich ab und zu, bin ich eigentlich ein geiler Typ? Und dann guckst du dich so an, morgens im Spiegel, abends im Spiegel. Und irgendwann merkst du, nee, irgendwie ist scheiße. Und dann musst du daran rumwühlen in dir. Und das hat man auch früher schon gemacht. Jetzt gibt's aber Social Media und jeder sagt ja, wie du bist. Vor allem, wenn du Person des öffentlichen Lebens bist. Deswegen ist es vor allem für Menschen des öffentlichen Lebens wichtig, sich davon fernzuhalten, damit sie überhaupt noch geil abliefern und nicht aus Angst völlig verkümmern. Und da ist auch gerade ein Thema, was mich interessiert. Jetzt gerade in einer so kritischen Zeit, gesellschaftlich, reißt keiner sein Maul auf und schreibt den ultimativen Protestsong, der das alles mal aufarbeitet. Kein Bob Dylan wie in den 60ern und 70ern. Und weißt du warum nicht, Micky? Weil jeder Schiss hat, dass es nach hinten losgehen könnte. Jeder hat Schiss, dass die Nummer zerfetzt wird und damit ein Karriererückwurf irgendwie passiert. Dabei ist jetzt...
Ist es so?
Ja, sehe ich hundertprozentig so. Ich sehe es so. Ja.
Interessanter Punkt, weil Joachim Hentschel hat vor 3 Wochen oder so einen sehr interessanten Text auch in der Süddeutschen geschrieben über eben dieses Thema. Stichwort, wo ist eigentlich der Protestsong? Was ist mit der Friedensbewegung? Warum gibt es dieses Give Peace a Chance? Warum gibt es diese Bob Dylan Songs nicht mehr? Und er führt es zum einen darauf zurück, dass man heutzutage auch Angst davor hat, uncool zu sein, also dass das irgendwie auch schnell peinlich werden kann, dass früher man in den 60ern und 70ern diese Angst vor der Peinlichkeit weder hatte noch haben musste und dass es heutzutage aufgrund dieser vielen Verästelungen und dieser Teilöffentlichkeiten auch nicht mehr dieses große einende Medium gibt, das es möglich macht, dass alle diesen Song hören, also durch das
Streaming. Aber der Song müsste ja so gut sein, dass er auf allen Medien alles einigt und das glaube ich, wenn das Herz da rausspricht so. Und wenn du das machst,
was würde dazu führen, dass so ein Song nach hinten losgeht? Denn du hast auf der einen Seite ja den tiefen Wunsch nach Frieden, nach dem Gutsein, nach der Aufrichtigkeit, auch die Selbstkritik. Ich würde jetzt mal als Grundlage dessen nehmen, das, was, und das meine ich gar nicht albern und verächtlich, sondern das, was Robert Habeck unlängst bei Lanz gesagt hat, dieser 5-minütige Rant, wenn du das zu einem Song machen würdest, die Basis dessen, was er da gesagt hat, das eigene Milieu übrigens.
Ganz starker Moment,
genau,
wirklich.
Genau, dieser Satz, wir ziehen eine Schneise der Verwüstung hinter uns her. Was ja die Kernbotschaft ist, auch diese implizite Botschaft, dass niemand hier sauber rauskommt, dass es nur darum gehen kann, den Grad an Schweinerei so weit wie eben möglich runterzufahren. Und das ist ja die Kernbotschaft. Und das ist ja im Grunde genommen auch ein realpolitischer Ansatz, wenn man gut sein will. Du wirst ja nie bei 100% landen, aber du musst ja auch nicht mit 0 rauskommen, sondern irgendwo möglichst weit oben, das ist es. Und das muss doch möglich sein, das zu einem Song umzuformulieren.
Eigentlich müsste es möglich sein, aber es müsste ein junger Künstler machen, der noch nicht lange dabei ist, der, sag ich mal, damit, also ich glaube, das müsste ein junger oder Künstlerin sein, die wirklich jetzt irgendwie das macht, von der man noch nicht so viel weiß, die mit so, weil jetzt ein alteingesessener Künstler, der seit 20 Jahren Musik macht, dem nehme ich das weniger ab, zum größten Teil. Keine Ahnung.
Aber sind das nicht so Leute wie Dota Kehr oder Max Prosa oder so jüngere Künstler und Künstlerinnen?
Vielleicht muss das dann auch noch irgendwie den musikalischen Geschmack treffen von auch Leuten, die nicht nur jetzt Liedermacherkram hören. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint.
Ja,
okay. Ich finde die beiden sehr gut.
Ja, ich weiß.
Also ich finde das sehr gut, was die machen. Aber also so ein Song oder irgendwas zu machen, vielleicht ist es auch wirklich nur von der Wunschgedanke von jemandem wie mir, der in den 70er, 80er, 90er Jahren noch sowas miterlebt hat, so eine Art von Protest oder auch so politischen Bewegung, während es ja heute ja eigentlich ein sich selbst zerfressendes System ist. Ein System, wo du eigentlich gar nicht gewinnen kannst, weil es immer zu viele kleine Gruppen gibt. Sie ist Friday for Future. 100.000 Leute finden eine Sache geil, aber dann finden 5.000, dass eine Sache daran nicht geil ist und bilden eine neue Splittergruppe. Und dann werden diese diese 5.000 zu 20.000 sagen, hey, das war nicht geil. Und dann lösen sich die anderen wieder auf. Und dann kommt eine neue Splittergruppe. Und so, wenn eine Splittergruppe löst die andere auf, obwohl eigentlich alle anfangs, das ist ja wirklich eine alte Milchmädchen-Faustregel. Man kämpft für eine große Sache. Das habe ich damals, ich war bei wenigen Treffen in den frühen 90ern der Antifa. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, also ehrlich gesagt war ich nur dreimal da, weil ich ein Mädchen gut fand. Ne? Aber ich habe gleich gemerkt, ja, dass hier die gleichen Hierarchien dort herrschen wie in allen anderen Puffs dieser Welt.
Ja, klar. Also, ja. Ja, klar.
Und vielleicht haben wir einfach dieses sich selbst zerfressende und anklagende optimiert inzwischen und kommen da nicht mehr raus. Bis irgendwie wir alle wieder irgendwie unter Steinen wohnen und wieder, also ganz, also keine Ahnung, also vielleicht, aber okay, das ist jetzt ein bisschen zu dystopisch. Komm,
ja, ich verstehe aber schon, was du meinst, weil es geht natürlich in dem Falle, das ist, was Ricky Gervais vor ein, zwei Jahren auch schon mal in einem Interview sagte, dass im Grunde genommen die noch linkeren die Linken canceln, also die warten im Grunde genommen, warten immer noch darauf, dass die noch tugendhafteren, die schon sehr tugendhaften wegcanceln, weil sie die Schraube noch mal ein bisschen weiter andrehen, so wie bei einem 100-Meter-Lauf. Die einen laufen quasi in Sachen gut sein, die 100 Meter in 9,7 Sekunden, dann kommen welche, die schaffen es in 9,6.
Und dann kommt einer, der sagt, der in 9,6 hat aber Schuhe getragen, wo Kinder für gelitten haben. Und den wird er das dann aberkannt. Ne? Aber das ist ja, weißt du was, Micky, um jetzt nicht nur einseitig kurz zu sein, muss ich sagen, wir haben es ja in unserer heutigen Zeit nicht nur mit diesen Leuten zu tun, die nie zufrieden sind, sondern wir haben es auch noch mit diesen ganzen Typen zu tun, die jetzt denken, sie sind in der Matrix und alle sich die angucken, wenn du noch eine Maske trägst, irgendwie, die sich angucken, denken, Alter, warum trägt er noch Maske? Nimm mal die blaue Pille, nicht die rote. Die also damals Matrix gesehen haben und heute so wirklich denken, sie haben die Verschwörung durchschaut und das ist ja auch ein großer Teil von Menschen geworden. Ne? Also das ist, also und so gibt es so einige wirklich extreme Gruppierung, sage ich mal, die das auch keinen Spaß machen, dass man Bock hat, diesen allumfassenden, vielleicht haben viele Künstler auch gar keinen Bock mehr und denken so, Alter, so viele Idioten, für wem soll ich denn hier den großen Protestsong schreiben? Also, okay.
Gucken mal, wer da spricht.
Mich hat zwar niemand danach gefragt, ich sage Ihnen aber trotzdem mal meine Meinung. So spricht Fran Lebowitz im Magazin der FAZ. Sie wurde interviewt von Johanna Dürholz und das Ganze in New York.
Die liebe ich ja sehr, ne? Muss ich kurz sagen, die liebe ich ja sehr.
Ja, fantastisch. Ich zitiere kurz. Fran Lebowitz kennt in New York einfach jeder. Und seitdem Martin Scorsese ihr eine Serie widmete, kennt nun auch die ganze Welt die schärfste amerikanische Gesellschaftskritikerin. Mit uns redet sie über ihre Jobs, über Warhol, über die Welt und über alles andere auch. Also alleine dieses Interview rechtfertigt den Kauf des FAZ-Magazins. Ich finde es ganz toll, dass Johanna Dürholz dieses Interview geführt hat. Ich muss aber auch an dieser Stelle mal ein ganz großes Kompliment der FAZ aussprechen, dass sie sowas überhaupt noch möglich machen, dass eine Redakteurin, eine Journalistin nach New York fliegen kann, dass sie das bezahlt bekommt, um eine so tolle Frau wie Fran Lebowitz zu interviewen. Das ist doch Journalismus, das will man doch. Genauso muss es
genauso doch sein. Genauso will man es. Es ist ein großartiges Interview, ein schönes, fulminantes Interview. Und Fran Lebowitz, ja. Ich habe das Buch mir bestellt, übrigens auf Deutsch und auf Englisch, um sicher zu gehen, weil ich habe ein bisschen Schiss bei der deutschen Übersetzung.
Ich habe das Buch vor ein paar Monaten schon gekauft, weil wir haben ja wahrscheinlich genauso wie du diese Netflix-Reihe gesehen, grandios, in der Martin Scorsese ihr eben einen Sockel da aufstellt. Und was die Übersetzung angeht, da gibt es unter anderem einen Satz von ihr. Ein Journalist aus den Niederlanden hat mich neulich gefragt, was halten Sie von der niederländischen Version Ihres Buchs? Und ich schaute ihn an und sagte, wie sollte ich da etwas so sagen können? Wie die allermeisten Amerikaner beherrsche ich natürlich nur eine Sprache. Ich fragte ihn, wie ist es denn? Er sagte, schrecklich. Ich sagte, ich glaube Ihnen aufs Wort. Das Gute daran ist, ich kann sie sowieso nicht lesen. Es ist so schön. Sie ist auch einfach eine so scharfe, pointierte
Schreiberin, Rednerin. Sie ist ein absolutes Vorbild fürs älter werden. Sie ist gnadenlos, sie ist nicht immer politisch korrekt, sie hat das, also aber sie sagt sie hat ein absolut richtiges Bild von Moral und hat, ich finde es so beneidenswert, sie hat immer noch kein Handy. Ich darf Ihnen kurz einen kleinen Teil aus dem Interview vorlesen.
Bitte,
wird sie gefragt, sie hat mir immer noch kein Handy und oft wird mir gesagt, sagt sie, ich kann dich ja gar nicht erreichen. Ja, richtig so, ich will gar nicht erreicht werden. Wer bin ich? Ein Gehirnchirurg im Notdienst, den man 24 Stunden am Tag erreichen muss und die sozialen Medien, da würde ich ja einiges verpassen. Es tut mir nicht im geringsten leid. Die Menschen tun ja immer so, als wüsste ich nicht, was das ist. Wie könnte ich das nicht wissen? Ihr redet schließlich permanent darüber. Manchmal sagen mir Leute, aber schau mal, was für nette Dinge im Internet über dich stehen. Ich bin mir sicher, es stehen mindestens genauso viele schlimme Dinge über mich im Internet. Ich habe weder Interesse daran, mich geschmeichelt zu fühlen, noch habe ich Interesse daran, beleidigt zu werden. Ich finde, so muss man leben. Das ist so gut und so muss man eigentlich leben. Und eigentlich wissen wir das auch alle. Auch vor allem Leute, die sich aufregen darüber, was wer wo schreibt. Man weiß eigentlich, der Schlüssel dazu ist, eloquent zu sein, was natürlich auch für Typen, die zweimal die Woche, du sogar mehr noch, Podcast machen und auf dem Laufenden sein müssen. Aber eigentlich ist das der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Sich unabhängig zu machen von Meinungen und solchen Sachen ist natürlich immer leicht gesagt, wenn man wie sie in so einer tollen Position ist, sag ich mal, und glaube ich, genug Geld hat, um seine 3-Zimmer-New-York-Wohnung, die wahrscheinlich mega cool ist, oder 4-Zimmer-New-York, zu bezahlen und auch sonst ausgesorgt hat. Aber absolutes Vorbild, die Frau, finde ich.
Als wir gerade schon über das Thema Selbstreflexion sprachen, musste ich genau an diesen Absatz im Interview auch denken. Denn genau das ist ja der, also sie sagt viele andere tolle Dinge, ich würde gerne auch gleich noch ein, zwei zitieren, aber genau das ist ja der Punkt. Wir haben jetzt, glaube ich, also du hast es gerade gesagt, du hast aus ihrer luxuriösen Position herausgeschlossen. Ich glaube, der Vorteil ist, und das gilt ja sowohl für dich als auch für mich, ist in diesem Falle wirklich die Gnade der frühen Geburt oder der früheren Geburt, da wir natürlich die Gelegenheit und das große Glück hatten, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit auszuformen, analog und nicht korrumpiert durch das, was, also wenn du dir vorstellst, du bist noch sehr jung und du bist noch extrem formbar, was schon schwer genug ist in einer analogen Welt, in einem Elternhaus, in einem kleinen Kosmos wie der Schule, dem Schulhof oder von mir aus auch dem Heimatdorf, das ist schon schwer genug, aber wenn du dir vorstellst, du bist noch so durchlässig, du bist noch so weich, du hast noch kein wirkliches Rückgrat und dann kommt das komplett Internet mit seinem Bewertungsbrutalismus dazu. Ja. Wie willst du das schaffen? Du bist ja so durchlässig und so verwundbar und da ist es, glaube ich, einfacher, wenn man analog, dass du viel einfacher in der Lage bist, einen Charakter auszubilden und einigermaßen gut zu wissen, wer du so bist und was deine Stärken und Schwächen sind, ohne korrumpiert zu werden, und da kommen wir jetzt zum Zuspruch und zum Negativen, ohne korrumpiert zu werden, von dem, was im Internet dir an Applaus und an Negativem entgegenkommt. Und da halte ich es genauso wie du. Trau weder dem übersteigerten Lob noch der übersteigerten Kritik. Weil es korrumpiert dich so oder so.
Es macht irgendwas mit dir und meistens hält es keine 24 Stunden an, dieses Gefühl, sondern ist nur ein irreführendes Gefühl, was dich entweder zu geil oder zu weit runterzieht. Und beides muss man gar nicht haben. Stabil bleiben wie Fran Lebowitz, das ist Lebensmotto.
Das ist tatsächlich, also deswegen, ich kann das auch nur, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe es Niki geschenkt. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gelesen hat, ansonsten werde ich sie jetzt einfach wegnehmen.
Ein Megasatz zum Thema Erziehung. Man sollte, ich habe gerade heute Morgen gelesen, ich lese mir morgens, da sagt sie, man sollte seinem Kind nur fragen, was es zum Abendbrot essen möchte, wenn es auch die Rechnung zahlt. Also den Satz fand ich irgendwie ziemlich gut, weil immer diese ganzen Eltern, was willst du heute Abend essen? Ich wurde von meinen Eltern damals schon nie gefragt. Das ist so genau dieses Gefühl. Bei uns, also es ist nun mal so, es gab zu essen, was auf den Tisch kommt, während ich heute auch so, sie möchte die Nudeln nicht. Also das ist so gut, dieser Satz, der bringt es so auf den Punkt. Naja.
Okay. Ich mache den Fehler natürlich auch regelmäßig und stelle
immer wieder fest. Ich kann mich nicht freimachen, dass ich nochmal was anderes aufgesetzt habe. Aber eigentlich ist auch das genauso, wie sie es gerade sagt. Also
zu viele Optionen, das kennen wir in erster Linie, wenn wir die Benutzeroberfläche von Netflix durchscrollen. Zu viele Optionen können auch lähmen. Da ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der sagt, das machen wir jetzt mal so und so. Das hilft schon, zumal Kinder sich früh genug noch von all dem emanzipieren. Es ist sehr schön auch, was sie über das Schreiben sagt. Das Schreiben ist gerade eben angesagt. Hier gibt es extrem viele Schreibschulen und sie sind sehr, sehr teuer. Was glauben Sie wohl, wer da hingeht? Meine Freundin Toni Morrison hat in Princeton über Jahrzehnte hinweg das Schreiben gelehrt und sie hat es dort geliebt, die akademische Umgebung geliebt. Einmal fragte ich sie, hast du jemals auch nur eine Person unterrichtet, die wirklich talentiert war? Und sie sagte, nein. Erfolgreich? Ja. Aber talentiert? Nein. Und wissen Sie warum? Sie können für Talent nicht zur Schule gehen. Talent ist zufällig verteilt. Für mich ist eine Schule fürs Schreiben wie eine Schule für Körpergröße. Ich bin 1,62 Meter, ich wäre aber gern 1,72 Meter. Dann gehe ich also zur Schule dafür. Werde ich dann 1,72 Meter sein? Nein. Aber wir tun so, als ob. Es ist einfach lächerlich. Toll.
Toll.
Einfach toll.
Aber wirklich so einen scharfsinnigen Verstand und das auch noch alles mit so einem brillanten Humor. Ich hoffe, dass da noch, ich habe gelesen in dem Interview, dass sie zwei Produktionen gemacht hat mit Scorsese, ob da noch eine zweite Staffel gemeint ist oder noch irgendeine andere Produktion. Ich würde mich über alles, was da kommt, freuen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, zu sagen hätte sie definitiv noch eine ganze Menge. An dieser Stelle können wir, glaube ich, eine dreifache Empfehlung aussprechen. Also zum einen, kauft euch dieses Buch, holt euch beziehungsweise schaut die Netflix-Doku über sie und holt euch um Gottes Willen das FAZ-Magazin. Eine Entscheidung, so ein Interview zu führen, muss ja auch belohnt werden.
Das ja, tolles, umfangreiches Interview, wirklich.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen, ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.de. Kommen und wie immer auch in den Shownotes.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Russische Influencerinnen zerstören ihre Chanel-Handtaschen. Das berichtet NTV. Manche Dinge erledigen sich einfach von selbst. Nehmen wir den schlechten Einfluss von einigen Influencerinnen. Victoria Bonia zum Beispiel, sie sagt, wenn Chanel seine Kunden nicht respektiert, warum sollten wir dann Chanel respektieren? Und spielt darauf an, dass die französische Traditionsmarke ihre russischen Kundin nicht mehr ganz so lieb hat wie früher. Und dann sieht man ein Video, wie sie zur Schere greift und das gute Stück einfach zerschneidet. Es wird übrigens gemutmaßt, es könnte möglicherweise auch sich in diesem Fall um einen Fake handeln, um eine Demonstration, die sie dann also in Realität nicht wirklich durchgezogen haben möchte. Aber das ist natürlich auch eine interessante Form des Protestes, wie wir ihn derzeit ja in vielerlei Hinsicht feststellen. Ich weiß nicht, inwieweit du schon, hast du schon aus dem Lidl-Markt deines Vertrauens sämtliche Rittersportschokoladen geräumt?
Nee,
oder warst du zu beschäftigt damit, dich mit einer Maske im Supermarkt zu fotografieren, um zu sagen, Leute, ich zieh's durch. Was hast du heute getan, um die Welt zu retten?
Nichts von dem, alledem habe ich bis jetzt getan, tatsächlich nicht. Aber diesen ganzen Protest und dieses ganze, kauf keine russischen Produkte mehr, ich finde das alles sehr beschämt und auch alles nur traurige Zeichen, die dieser Krieg mit sich bringt. Und wir auch ganz große Hetze, wenn allem möglichen betreibt, ist ja die Bild-Zeitung natürlich, aber...
Ach, jetzt hör aber auf, das ist ja unglaublich.
Das ist unglaublich, nein, aber was willst du da groß... Also, bei mir in der Gegend wohnen viele Russen, ne? Also muss ich sagen, ne? Also Russen und Ukrainer. Und ich unterhalte...
Bist du nach Baden-Baden gezogen, Olli?
Nee, aber bei mir da wohnen wirklich viele, ne?
Also... Ist das Charlottenburg? Ist das Charlottengrad?
Bisschen weiter nach draußen. Ein klein bisschen weiter nach draußen.
Okay.
Aber ich wohne hier zur Miete in einer ganz normalen, beschaulichen Wohnung, während um mich herum diese gesamten... Paläste gebaut werden. Also ich war da mit meiner Tochter oft auf dem Spielplatz, da war so eine junge Russin und ihre kleine Tochter, die so alt war wie meine Tochter, die haben miteinander gespielt. Wir haben trotzdem nicht einmal ein Wort miteinander gewechselt, weil aber dafür habe ich gesehen, dass der Lammfellanzug, den ihre Tochter anhatte, der war teurer als alles, was wir zu Hause zusammengerechnet im Schrank hatten. So. Und es ist, ey, ich war einmal, warst du mal in Russland?
Nein, nie gewesen.
Ich war tatsächlich einmal da für Schulz in the Box und habe da eine Woche in Moskau gedreht mit einem Oligarchensohn, einer der fünf reichsten Männer Russlands. Und ich bin durch dieses Land nicht durchgestiegen. Und es ist so unheimlich, ich fand es unfassbar faszinierend. Aber auch diese Härte, die dieses Land so mit sich bringt, das war für mich, ich wäre eingegangen als Lappen da. Ich bin da U-Bahn gefahren und hatte zwei Tage frei. Wir kamen aus Tokio und hatten da vorne voll gedreht. Also ich hatte einen unfassbaren Jetlag gehabt. Und dann waren wir am Abend noch auf einer Geburtstagsparty, wo der Sohn von Donald Trump auch war. Wo dann der Emin, so hieß der, der war...
Welcher? Don oder Eric?
Ich glaube, Eric war das. Ich glaube, Eric. Der war auch da. Der wurde mir sogar vorgestellt. Es war auf alle Fälle auf dieser Party, auf der wir gefilmt haben, war der Sohn von Donald Trump. Und die haben zusammen gefeiert. Und irgendwann kam eine unfassbar schöne junge Russin auf mich zu, hat sich neben mich gesetzt und hat gedacht, ich bin irgendwie ein großer Star in Deutschland und hat mir schöne Augen gemacht und wir haben so geredet und dann kam der Kellner mit so einem Käsehäppchen.
Du hast diesen Eindruck aber auch nicht korrigiert.
Ich habe ihn nicht korrigiert. Ich habe gesagt, bei mir läuft es ganz gut, obwohl es meine erste Fernsehproduktion war, aber ich habe gesagt, bei mir läuft es seit einigen Jahren richtig gut. Und dann kam der Kellner vorbei und dann habe ich so mir so ein Käsehäppchen genommen und auf einmal schreit die den Kellner vor mir an und macht ihn so zur Schnecke und mir war das so peinlich, weil ich das also so, und dann habe ich sie gefragt, why you talk this way to the guy? Und dann meint sie, wenn du den nicht scheiße behandelt, dann hat er keinen Respekt vor dir und denkt, du bist ein kleines Arschloch. Das nächste Mal musst du strenger sein. Und alleine diese Regeln in solchen elitären Kreisen würde ich sofort auffliegen, dass ich ein schwacher Mann bin. Weißt du, was ich meine?
Das lehrt einen einiges, ja.
Was jetzt auch nicht repräsentativ für Russland sein soll, sondern nur eine kleine Anekdote aus vielen, vielen Anekdoten, die ich gesehen habe. Ich habe Leute gesehen, die auf der Straße Musik gemacht haben, die besser gespielt haben als das gesamte deutsche, also übertriebenermaßen jetzt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Unheimlich viele gebildete, künstlerische Menschen und dieses Land hat eine so unglaubliche Vielfältigkeit und ist so nicht für mich durchschaubar gewesen und es ist ein Jammer, was gerade alles so stattfindet und dass wir so ein, dass es also ein Russland-Hass gibt und Ukraine-Hass gibt oder auch, also das ist, man steckt da so mittendran und ich kann einfach nur sagen, ganz kurz, ich wünsche mir einfach nur, dass dieser Scheißkrieg aufhört und vielleicht sollten Pink Floyd lieber so ein Lied schreiben, jetzt so eine Sound of Wall. Stop that shit! Weißt du, ganz ehrlich, weil es ist alles andere gerade. Es ist unheimlich schwierig, über dieses Thema zu reden, finde ich. Und da, außer dass dieser Angriffskrieg natürlich absolut schäbig ist, na ganz klar. Aber ich finde, es ist so eine Schande, dass dieses Land auch, was man so schwer sowieso begreifen kann, jetzt noch weiter abstürzt und in so einem Bild wiederkommt. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg habe. Angst vorm Russen. Ich bin mit meinen Urgroßeltern groß geworden. Da war das oft Thema. Das führt jetzt aber alles zu weit, Micky. Ich merke
so ein ungetexteter Pink Floyd-Song, aber dann halt eben auf Putin. Another prick on the wall. Das wäre ja irgendwie auch eine schöne Idee, sowas.
Sorry, ich schweife ein bisschen.
Aber hast du diese Wohnung gesehen, die einer Geliebten von Wladimir Putin gehören soll? Das ging jetzt irgendwie gestern durchs Internet.
So hat man sich in den 80ern die Zukunft vorgestellt. Aber schick. Doch. So hat man, also es sieht aus wie modern in den 80ern, aber wirklich voller Prunk. Das soll sein Liebesnest sein?
Das ist das Interieur eines Luxus-Apartments, das der ehemaligen Geliebten von Putin gehören soll, Svetlana Krivonogic. Und das war wohl also ein Geschenk. Ja, und $9,000 soll dieses Apartment kosten, das in St. Petersburg.
Es ist wie Knallbonder Bonbon, ne? Aber es ist schon schick.
Als hätten Thomas Gottschalk und Philipp Plein in einem LSD-Koks-Crackpfeifen-Delirium gesagt, immer, wir nehmen alles Geld der Welt und richten uns das so ein, wir wollen. Das ist wirklich, das ist ja unfassbar, ne? Also es ist irgendwo zwischen...
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der noch ein Liebesnest hat und noch rum. Come on, wir reden hier um 70-jährigen Mann. Das sind auch immer so eine, immer dieses, dass man immer von so auch so, keine Ahnung, der sitzt da vielleicht im Sessel und bestellt sich noch eine Stripperin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt noch eine lange, hochkonzentrierte Sexaffäre nebenbei hat. Also das ist... Meinst du?
Die schreckliche Wahrheit hinter solchen Sachen ist ja, dass solche Männer mit diesem übersteigerten Männlichkeitsbild sind ja oft gar nicht mehr der aktive Teil, sondern da ist es ja dann häufig so, dass sie sagt, so, ich gehe mal kurz ins Bad und schnall mir mal eben kurz, was ist es dann halt einfach, ne? Das ist eigentlich so Zeugs, was wir den Ukrainern liefern sollen, das schnall ich mir mal kurz um und dann bin ich gleich wieder bei dir. Du kannst gerne schon mal die
so
Tube Machtspiel, in die Hand nehmen.
Du meinst umgedrehtes Machtspiel, ne?
Ich glaube ja. Solche Männer spüren sich nur noch selbst, wenn da irgendeine kommt und sagt, so, du bist eine miese kleine Drecksau.
Genscher soll auch eine Domina gehabt haben.
Wirklich?
Ja, Genscher soll eine Domina gehabt haben.
Jetzt gib's mir mal richtig, ich brauch's jetzt. Oh Gott, Genscher soll eine Domina gehabt haben.
Doch, weiß ich aus relativ.
Wie redest du denn über Rita Süßmuth? Das ist ja wirklich nicht
so. Nee, aber wirklich, deswegen war der so ein lieber Kerl auch ein souveräner Außenminister, weil der wurde regelmäßig nach Strich und Faden ausgefeilscht.
Ich bin also eine ganz arme Sau, es tut mir leid. Oh Gott, wirklich. Aber das ist lustig, diese Geschichten gibt's ja eigentlich über jeden großen Staatsmann, ne?
Ja, ja, genau. Genauso wie die mit dem kleinen Löffel und Peter Frankenfeld, die
Geschichte. Ja, oh Gott, also, oh Gott, oh Gott, ja, ja. Ich sag nur Stichwort Palmöl- und Nutella-Krise. Zu den Russen eigentlich nur noch eines, weil wir waren ja schon ganz am Anfang bei Rittersport. Mhm. Ganz ehrlich, wenn es schon um Schokoladenprodukte geht und dem Schaden von Russland, warum schicken wir denen nicht einfach die ganzen Salmonellen vergifteten Ferrero-Produkte? Das wäre doch eine Möglichkeit, ja. Ganz schnell. Aber gut.
Blattgold.
90er Revival, wir waren Götter, so überschreibt Johanna Adoyan in der Süddeutschen einen wunderbaren Text über die 1990er. Die 1990er werden gerade besonders schwer vermisst. Warum nur? Erkundung eines Jahrzehnts, das am 24. September 1991 begann. Warum der 24. September 1991 für den US-Journalisten Chuck Klosterman? Begannen die 90er an diesem Tag, und zwar deshalb, weil an diesem Tag Nirvana das Album Nevermind veröffentlicht haben. 5 Tage später läuft das Video zu Smells Like Teen Spirit zum ersten Mal im amerikanischen Fernsehen. Es sollte das meistgespielte Video auf MTV werden. Die hedonistischen, euphorischen, hochglanzlackierten 1980er sind vorbei. Es brauchte keine 5 Minuten, ein ganzes Jahrzehnt niederzuwalzen. Olli, ist das auch dein Eindruck? Stimmt ja, das?
Absolut. Chuck Klostermann, guter Mann, hat ein gutes Buch geschrieben, Fargo Rock City. Das hat er damals geschrieben, schon glaube ich 2001 oder so, über die Glamrock-Szene der 80er Jahre. Ist, glaube ich, mein Jahrgang oder ein Jahr älter als ich. Ein
72, sehr renommierter, 72er, guter 72er Jahrgang.
Ja. Renommierter, guter Schreiber. Finde ich ein super Typ. Ich gebe dem vollkommen recht. Ich bin mit einem Metal in den 80ern groß geworden und 91 wollte ich es nicht wahrhaben. Das war meine erste Amtshandlung. Ich musste Polizeigitter in die Markthalle bringen, wo eine Band gespielt hat aus Seattle und die hat den gesamten Rahmen gesprengt. Das kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern.
Bitte.
Und bin mit Fabian Scharping, hieß der Mann damals, der Einsatzleiter war, mit dem zusammen mit einem LKW mit Polizeigittern vom Docks in die Markthalle nach Hamburg gefahren, wo wir noch mehr Polizeigitter angeliefert haben, weil die Kapazität von 1200 Leute oder so völlig überstiegen war. 1700 Leute sollen angeblich in die Markthalle gepasst haben. Und ich habe dieses Konzert gesehen und ich gebe es mal ehrlich zu, ich fand das damals scheiße. Ich war noch so sehr im Metal drin und im ganzen Roses, ja. Dass ich diesen ganzen Grunge erst 2-3 Jahre später mit Pearl Jam verstanden habe, ja. Der da die deutlich poppiger waren. Pearl Jam haben mich dann wirklich zum Grunge auch gebracht. Da war aber Kurt Cobain fast schon tot, glaube ich. Oder nur noch schwer am Atmen. Und ich habe auf alle Fälle, ich kann das unterschreiben, damit hat es alles angefangen. Wir saßen im Kloschar, auf einmal lief die ganze Zeit
Kloschar, mein Gott.
Come as you are. Alle haben hier lange Haare, Karohemd und Samenstau, Maschinenfach,
der studiert Maschinenbau. Ne?
Genau. Ja. Und die haben alle angefangen, dann Nirvana zu hören, diese Typen.
Vor allen Dingen der Herbst 1991, diese Zeit. In diesem Falle war es der September 1991, ist insofern auch eine wahnsinnig spannende Zeit, da ja binnen, glaube ich, 3 Wochen substanzielle, essentielle Alben rauskamen, unter anderem halt eben Nevermind, aber halt eben auch Blood Sugar Sex Magik von den Chili Peppers. Es kam Use Your Illusion One and Two raus von Guns N' Roses. Richtig. Alles zu dieser Zeit. Das war eine so eklektische Phase.
Und ein Jahr unfassbar. Später das schwarze Album von Metallica, auch 92.
Nee, auch 91.
Oder auch 91. Ich glaube, sogar 91. Eine unglaubliche Zeit, muss man wirklich sagen. Jetzt haben die Red Hot Chili Peppers gerade ein neues Album rausgebracht.
Aber mehr nach Chili Peppers kann ein Song aber auch nicht klingen, wie die aktuelle Single, ne?
Nee, alles. Ich habe das, die ganze Platte ist seit Freitag draußen und ich habe mir das angehört. Es klingt wie die letzten drei Platten oder diese, also es ist wieder der geile Gitarrist dabei, John Frusciante, der war zwei Platten lang weg. Trotzdem höre ich gerade den Rick Rubin Podcast, der ist ganz toll, wo gerade jeder Red Hot Chili Pepper einzeln interviewt wird. Und man muss sagen, man kann ganz gut momentan in den 90ern leben. Das ist auch eine Sache, die ich gerade mache, alte Platten von früher hören, Bücher, die ich damals an mir vorbeigezogen sind. Und das ist ein ganz guter Eskapismus, wenn man sich mit der bitteren Realität und dem täglichen Nachrichtengeschehen nicht so auseinandersetzen will. Mein Tipp, leb noch mal in der Vergangenheit. Nie wirst du so viel Zeit dafür haben wie jetzt, weil irgendwann wird wieder alles besser und du willst raus ins Leben. Jetzt kannst du die alten Platten noch mal hören oder die an dir vorbeigegangen sind, die Bücher, die Filme. Such dir ein Jahrzehnt aus, was du noch mal erleben willst und mach es jetzt zu Hause.
Interessant. Oh, das ist eigentlich war das jetzt so eine schöne Radiomoderation und danach wäre dann jetzt wäre wahrscheinlich Black Hole Sun gekommen oder so.
Black Hole Sun. Stimmt.
Ja, für mich ist 1991, 92, 93 FF sind ganz klar Hip-Hop dominiert. Deswegen weiß ich nicht, alle wissen ja genau, wo warst du, als Kurt Cobain erschossen wurde. Und Olli Polak war in New York, das erzählte er die Tage. Ich war in Dortmund auf dem Westen Hellweg, irgendwie bei Coast. Und da oben in der Ecke, da lief Viva und da kam die Meldung, Kurt Cobain hat sich erschossen. Und da wir 1994 wirklich knietief in Themen wie Tupac und so waren, habe ich wirklich nur trocken gesagt, na, hat er es endlich geschafft. Und dann war das Thema für mich auch erledigt. Das hat mich einfach wirklich nicht groß interessiert. In Sachen
mich Grunge auch nicht.
War ich immer viel mehr, genau wie du, Team Pearl Jam. Ich war auch viel mehr Soundgarden oder Bands wie Therapy.
Nirvana war mir geliebt.
Nirvana hat mich emotional, wie man so schön sagt, nie abgeholt, weil mir das depressive Element gefehlt hat, um da entsprechend verlinkt zu werden. Das hat mich nicht wirklich
angesprochen. Ich habe irgendwann Jahre später durch die MTV Unplugged Nirvana doch nochmal lieben gelernt. Das war auch schon Ende der 90er. Ich habe die Platten wirklich auch nicht so wertgeschätzt. Keine Ahnung warum, aber dafür gab es diese anderen Bands. Muss ich noch kurz erzählen, weil es auch eine legendäre 90er-Geschichte ist. Suicidal Tendencies haben gespielt und die Vorband kannte aber keiner. Eine neue Band, Platte war zu der Zeit nicht draußen und ich sagte, nachdem die gespielt haben, war die gesamte Halle, die eigentlich auf Suicidal gewartet hat, stand im Vorraum vom Docks und alle haben sich angeschaut und haben gesagt, das ist kein Witz, das werde ich nie vergessen, das ist eines der größten musikalischen Erlebnisse, was ich je hatte. Alle haben sich angeschaut und auch ich meinte zu meinem Freund Sven, mit dem ich da war, sag mal, wie hieß die Band gerade? Was war denn das? Und er meinte, lass uns noch mal gucken. Die hießen Rage Against the Machine.
Oh,
und das war die erste Tour, die haben mit Suicidal gespielt. Und ich schwöre dir, danach war die Halle bei Suicidal nur noch halb so voll, weil die Leute draußen nicht aufgehört haben, über das zu reden, was sie gerade gesehen haben. Ein Gitarrist,
ne?
Der so unglaublich spielt, an eine so Wut. Und da sind wir gerade wieder, wo wir angefangen haben, die Sendung, dem politischen Künstler, der einen Song macht wie Killing in the Name of oder Bullet in
Bomb Track.
Bomb Track.
Bullet in the Head.
Diese Songs, die wirklich Hip-Hop und Metal, also eigentlich schon ein Höhepunkt der Musik-Popkultur, die alles zusammengebracht haben, die so eine Wut hatten und die danach sogar noch eine Tour zur zweiten Platte gemacht haben, wo sie in besetzten Häusern gespielt haben, weil sie politisch ein Statement machen wollte. Sowas gibt's irgendwie nicht mehr. Und sowas kann vielleicht auch nicht reproduziert werden. Aber das ist so ein 90er-Moment, den ich nie vergessen werde.
Und möglicherweise, das ist auch Teil dieses Textes, der unbedingt lesenswert ist, möglicherweise auch die letzte Phase, in der nochmal irgendetwas originell gewesen ist, auch musikalisch. Denn das ist ja auch ein Problem der beginnenden 2000er, dass alles wirklich nur noch aus Zitaten besteht. Es ist auch in der Musik nichts mehr wirklich originell. Also selbst die Strokes, die zu Beginn der 2000er
waren ja auch ein Zitat der 70er, Velvet Underground und...
Genau, das war zwar irgendwie cool und das haben wir gerne gehört, aber es war natürlich in dem Sinne auch nur noch ein Zitat von etwas, was es vorher auch schon gegeben hat. Und auch das ist natürlich
Techno
ein bisschen...
Techno ist aber auch in den 90ern entstanden. Techno würde ich noch dazu ziehen als letzte große Revolution.
Ja, Hip-Hop auch halt auch noch in dem Sinne. Ne? Ja. Also klar, in den 80er war natürlich da ging es richtig los, aber so in den 90ern hatte der Hip-Hop, der Gangster-Rap... Hip-Hop
explodieren gewesen.
Genau.
Aber in den 90ern war alles an Musikrichtung groß und heute ist es auch alles irgendwie doch noch groß, nur vielleicht kriegen wir es nicht nicht mehr mit, weil wir nicht die Zugänge haben zu den Kanälen, wo junge Menschen sich das reinziehen, sage
ich. Ja, und diversifiziert, ne? Also auch aufgrund der verschiedenen Ausspielwege gibt es auch nicht mehr diese eine große Richtung, auf die alle abfahren, sondern da hat sich jetzt jeder wirklich im übertragenen Sinne in die Clubs zurückgezogen und macht das dann in seiner eigenen Peer Group aus. Das ist ja alles auch nicht schlimm, aber dieses große, einende Gefühl gibt es in dem Sinne nicht mehr. Andererseits, wenn ich die 90er nochmal rekapituliere.
Helene Fischer, gibt's doch noch.
Ich wollte mit Hathaway kontern und sagen, vielleicht ist es auch ganz gut so.
Ja, vielleicht ist es auch ganz gut so. Wir wollen auch gar nicht, das ist auch alles nur gerade ein Überblick, eine Erkenntnis und kein Hinterherwein der vergangenen Zeiten, weil die kommen nie wieder und das weiß man auch. Und es gibt auch viele gute neue Bands, die ich auch immer noch entdecke. Ja, bei Fest und Flauschig habe ich halt so doch den Musikpart übernommen, weil Jan halt einfach gar keine Ahnung von Musik hat. Und deswegen.
Ja, der hat ja auch viel mehr damit zu tun, für Radwege in Köln zu kämpfen. Wie soll der Mann denn noch nebenbei sich für Musik interessieren?
Immerhin, wir machen Köln schöner. Da hat er viel zu tun. auf alle Fälle
ganz kurz, ist es überhaupt sinnvoll, in Köln für Radwege zu kämpfen, weil im besten Falle, wenn er mehr durchgesetzt hat, würde das ja für jeden einzelnen Bürger bedeuten, wenn du mit dem Rad durch Köln fährst, dann brauchst du ja viel mehr Zeit, das heißt, du musst dir diese Stadt viel länger ansehen. Also wenn du mit 80 durch die Innenstadt fahren würdest, hättest du es ja viel schneller hinter dir.
Wir haben auch gerade heute darüber geredet, was die hässliche Stadt nicht schafft, macht der Mensch in Köln wieder wett, die Herzlichkeit. Das ist es ja nun mal. Und welche Stadt, also habe ich es so, wenn ich auf Tour gehe und ich sehe auf dem Tourrider, morgen geht's nach Köln, weiß ich, Konzert kann nicht scheiße werden. Die Leute sind dankbar am Leben zu sein und wir jeden Tag, diese Stadt ist ein Mana an die Menschlichkeit und an die Freude. Das muss man wirklich sagen.
Du wolltest gerade noch musikalisch sagen. Ich habe ja
die. Ja, komm, vergiss es, ich laber dich hier voll mit Musik. Die Leute wollen dich hören. Ich wollte hier gar nicht so viel reden. Und dich hier heute am Samstag, obwohl das die große Samstagssendung, da können wir auch mal quatschen.
Da kann man das machen, das kann man. Du kannst also jetzt gerne noch was empfehlen, bitte.
Nö. Jetzt, also so musikalisch was empfehlen, meinst du, oder was?
Ich lege noch mal kurz vor, ich habe Teile der Grammy-Verleihung gesehen und das hat mich mit der modernen Musik in gewisser Hinsicht echt wieder versöhnt, denn ich fand, das hatte wahnsinnig viel Motown-Flair. Jean-Baptiste und dann Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson Park, die den Grammy gewonnen haben, das hatte echt wirklich Grandezza. Und das Album ist fantastisch, finde ich zumindest. Also Silk Sonic, ich finde es ganz toll. Ich bin echt kein großer Fan von den meisten modernen Sachen, aber das ist schon echt gelungen. Aber ich finde es natürlich auch deshalb gut, weil es halt einfach klingt, als sei es aus den späten 60ern, frühen 70ern. Das ist ja das.
Ja, das wird wahrscheinlich sich auch nicht mehr ändern. Musik wird nur noch zitiert. Retro wird zu Retro, wird zu Retro. Also solange geile Songs dabei rumkommen, die einen immer noch mitnehmen oder abholen. Ich hatte dir nach der letzten Sendung, die wir gemacht haben, einen 80s-Song geschickt.
Ja, der ist super.
Von der Band, der super ist von der Band, warte mal, den kann ich ja mal kurz empfehlen. Ein Song, der meiner Meinung nach so klingt, als wenn der wirklich die Band heißt, warte mal, Black Cap heißen die, glaube ich. Ja, Black Cap und der Song heißt Rotzlers Rules.
Super, der wird mittlerweile auch bei Radio 1 gespielt.
Ja, wirklich?
Ja.
Ich bin so ein Influencer. Rotzlers Rules, auf alle Fälle ein Mega-Song, der wirklich so klingt, als wenn die 80er nochmal zurückkommen und dir nochmal kurz die Hand schütteln.
Da haben wir beide übrigens ja im Austausch unsere Zuneigung zu 80s Pop, vor allen Dingen zu 80s Gay Pop uns gegenseitig bekunden. Die Communards und so,
Communards, Pet Shop Boys, also diese gesamten Bands, die damals, vor allem Hit Me, wie hieß nochmal dieser Hit That Perfect Beat Boy, das ist ja die absolute Bumshymne gewesen vom Bronski Beat. Beat Boy, Hit That Perfect Beat Boy. Kennst du das noch?
Nee, aber ich bin jetzt gerade geil geworden.
Ja, es ist auch ein Mega-Song. Und die Pet Shop Boys, wirklich, man hat auch das Gefühl, man war damals schon viel weiter. Frankie Goes to Hollywood, was für Ikonen das waren.
Ja, total. Und
denkt man so, ja, es gab AIDS in den 80ern, das war scheiße, aber die 80er müssen an der Schwulenbewegung, als noch alles aufregend war, ein bisschen geheim war und der Soundtrack von Frankie Goes to Hollywood und so, das müssen auch geile Zeiten gewesen sein.
Jetzt kommen wir zu einem Mann, der auch sagen wird, die 80er, das war noch gut.
Entzauberte Scheinriesen.
Boris Becker, 3 Wochen warten? Aufs Gefängnis? Fragt die Zeit. Ein Londoner Gericht verurteilt Boris Becker wegen Insolvenzverschleppung. Ob er auch ins Gefängnis muss, erfährt er erst Ende April. Ja, das ist ja auch eine richtige Scheiße, ne? Also die Jury hat Boris Becker am Freitag in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Demnach sei erwiesen, dass er seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens vorenthalten habe. Das genaue Strafmaß soll erst am 29. April verkündet werden. Bis dahin darf Boris Becker das Land nicht verlassen. Mein erstes Gefühl war, mir tut die Mutter von Boris Becker leid. Die Frau ist 86 Jahre alt. Du weißt, ganz wie Mütter Person. Sind.
Sie sieht immer ganz lieb aus, finde ich. Ganz ehrlich, ich habe noch in Erinnerung, weil wir waren eine richtige Bobberle-Familie. Bei uns wurde jedes Spiel geguckt. Meine Mutter und mein Vater haben sich sogar in der Hochzeit Tennisschläger gekauft. Ach, und geil. Wollten dann auch anfangen. Aber wir waren wirklich 80er Boris-mäßig. Aber das tut mir alles wahnsinnig leid. Weil der hat ja auch mal, kannst du dich daran erinnern, dass Boris Becker mal mit der Hafenstraße sympathisiert hat? Und dann standen die alle vom Roten Baum. Als er so meinte, finde ich eigentlich gut, Hafenstraße, autonom gegen die Staatsobrigkeit und so. Und dann sind dann irgendwie ein paar Abgeordnete gekommen und haben von der Hafenstraße und haben dann irgendwie ein Plakat ihm überreicht.
Stimmt.
Oder so.
Stimmt.
Das war damals auch, den fand man auch cool, nämlich deswegen, weil der sowas gesagt hat und weil der ein geiler Typ war. Und dann war die Karriere irgendwann vorbei und dann ging es nur noch ums Bumsen und Geld ausgeben. Und das ist halt das Problem bei Sportlern generell. Deswegen geht es Uwe Seeler noch gut. Der musste danach noch arbeiten in der Ankleideboutique.
Ja, weil meine Ilka gesagt hat, Uwe, du gehst nicht nach Italien, du bleibst schon hier. Die von Adidas haben dir einen super Job angeboten und in Hamburg kann man gut leben. Ne? Ja,
so einfach genau ist das. Genau so ist das. Aber so, du brauchst auf alle Fälle als Spitzensportler nach deiner aktiven Zeit, weil das Leben kann auch lang sein. Du bist durchtrainiert und hast unheimlich Scheine auf dem Konto und bist gerade mal 38. Aber dann darfst du keine Bodenhaftung nicht verlieren. Sonst bist du halt Tim Wiese-mäßig, fährst mit dem Ferrari durch Bremen und guckst, ob einer guckt. Ne? Das ist ja auf Dauer auch nicht Sinn der Sache.
Das ist wie bei Immobilien, Lage, ist es bei gerade bei Prominenten natürlich Umfeld. Und das, was Boris Becker möglicherweise gefehlt hat, war eben das. Es ist ja auch ein bisschen problematisch, wenn du spätestens mit 17, aber natürlich schon 14, 15, 16, immer gesagt bekommst, dass du der Größte bist, dann glaubst du das natürlich irgendwann und bist dann, wie man so schön sagt, auch beratungsresistent. Und spätestens mit Scheidung Nummer 1 wurde der Kostenapparat natürlich immer immenser. Er hat ja dann zwischenzeitlich auch Anna Ermakova, der Tochter, der Besenkammer-Affäre, um das auch mal zu zitieren, hat er ja für 3 Millionen auch ein Apartment in London irgendwie gekauft. Das ist mittlerweile wieder verkauft. Aber gut, sei es drum. Da geht ja ein unfassbares Geld raus. Und wenn entsprechend nichts mehr reinkommt, ja, dann passiert das. Er hat einfach komplett den Überblick verloren. Also natürlich völlig aus der Distanz betrachtet, ich glaube, da steckte wenig kriminelle Energie dahinter im eigentlichen Sinne. Also er ist ja nicht Bernie Madoff oder Jürgen Haagsen, sondern er hat halt den Überblick verloren. Deswegen haben natürlich trotzdem sehr viele Menschen ein gutes Recht, A, ihr Geld zurückzuverlangen und B, auch Genugtuung oder Satisfaktion zu verlangen dafür, dass jemand sie um mehrere hunderttausend Euro geprellt hat. Das ist völlig klar. Aber tatsächlich, mir tut echt die Mutter leid, wenn die sich vorstellt, mit Mitte 80, der Junge muss ins Gefängnis. Horror, ey. So,
ja, also, voll Horror. Ja. Hat er sich denn Geld geliehen von anderen Leuten oder von Banken?
Nee, auch von Leuten, auch von Menschen, Privatunternehmer, Freunde. Also da gibt's, also ich glaube, die kleineren Beträge sind dann eher so 50 bis 100.000 Euro vom Bekannten und das geht dann rauf bis in die Millionen. Da gibt es ja diesen Unternehmer Kleven, so ein Schweizer Millionär, dem schuldet er, keine Ahnung, x Millionen und so. Also da kommt schon richtig was zusammen und er soll halt eben dem Insolvenzverwalter viele Sachen halt eben verschwiegen haben, also mehrere tausend Aktien, mehrere hunderttausend Euro, die er an Freunde oder Familie überwiesen haben soll, Einkünfte. Jetzt mal blöd gesagt, was man halt so macht, wenn man einerseits schuldenfrei sein will, wenn man andererseits aber auch noch ein bisschen Geld behalten will, dann macht man das so. Aber das ist natürlich nicht im Sinne eines Insolvenzverfahrens. Und wenn das dann rauskommt,
war ein bisschen selber schuld, Boris Becker Geld zu leihen. Stell dir mal vor, Boris Becker fragt dich, ey, kannst du mir 150.000 Euro leihen?
Im Jahr 2021.
Da riechst du doch schon, dass da irgendwas faul ist. Weil du weißt doch genau, wenn der jetzt kein Geld mehr hat, der spielt kein Tennis mehr, der hat auch sonst wenig Aufträge irgendwo, die Kohle kommt nie wieder rein. Da gibst du ihm das gar nicht erst.
So, aber da sind wir natürlich wieder bei unserer narzisstischen Geltungsbedürfnisgesellschaft. Ich glaube, für manche Menschen in diesem Umfeld war es fast wichtiger, irgendwo, wenn du essen bist, im Nobus oder sonst wo erzählen zu können, Boris Becker schuldet mir übrigens 50.000 Euro. Die habe ich ihm geliehen. So.
Stimmt.
Ja, ich glaube wirklich, dass der Geltungsdrang einige dazu bringt zu sagen, also die wissen schon instinktiv, das Geld wirst du nie wiedersehen. Aber alleine eine Geschichte erzählen zu können, dass Boris Becker bei mir in der Kreide steht, ist doch für so einen launigen Abend irgendwo in London in so einem Nobel-Restaurant erstmal ganz nett.
Gute Story.
Oder?
Ich fahre noch gleich zum Bobbele. Der stottert das gerade bei mir ab. Ich hole noch einen Fuffi beim Boris ab.
Und was das Umfeld angeht, kann ich nur sagen, meine Frau hat mich schon vor größerem Schaden bewahrt. Wobei, da geht es gar nicht so sehr um Finanzielles. Wobei die natürlich im Zweifel auch sagt, das Auto kaufst du jetzt nicht. Das springt ja nur wieder nicht an. Aber vielmehr noch, also was meint sie, in was für Sendung ich schon gewesen wäre, wenn sie nicht kategorisch ihr Veto eingelegt hätte, ne? Was weiß ich, keine Ahnung, welche Quizshow oder irgendwie Deutschlands beste XY, ne? Oder frag doch mal mit. So. Und da sagt sie ja kategorisch nein, ich würde ja überall dahin gehen. Das ist doch völlig klar. Aber die verbietet mir das
alles. Aber dein Termin, du schaffst das auch zeitlich gar nicht mehr, Micky. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Also, weil du, ich weiß nicht, wie du das noch machen willst. Ist oder moderierst drin. Du dann hinterm Pult bei Kai Pflaume irgendwie auch noch nebenbei dem Podcast, während du da irgendwie Quizfragen beantwortest.
Oder du hast so eine Drehwand, weißt du, also auf der einen Seite ist die Show mit Kai Pflaume, wer weiß denn sowas? Und dann sitze ich im Rateteam und immer in dem Moment, wo Hohecker mit irgendeinem anderen Dulli da sitzt, dann gehe ich kurz hinter die Kulisse und moderiere auf der anderen Seite Kölner Treff und interview dann irgendwie 10 Minuten lang irgendwie, keine Ahnung.
Aktives Arbeiten mit Micky Beisenherz. Ich sehe das Buch schon bald. Ich sehe dich bei Lanzitz mit deinem neuen Buch.
Ja, da wird ja so jemand wie ich ja nicht mehr eingeladen. Du und wirklich? Ich haben keine Chance mehr zu Lanz. Ja, wenn du nicht irgendwie, also wenn du jetzt ein ehemaliger NATO-General wärst, Olli, oder ich Virologe, dann könnte das noch was werden. Aber Menschen wie du und ich werden nicht mehr zu Lanz eingeladen. Das ist vorbei.
Ich habe mal ins U-Boot gefurzt in Cuxhaven, da waren wir mit der Klasse und dann habe ich da einen fahren lassen, als die ganze Klasse unten war. Aber das reicht wahrscheinlich nicht aus, um mir da jetzt irgendwie was zu erzählen aus. Nee.
Ja, ich weiß nicht. Okay. Also da hättest du auf jeden Fall schon mal mehr Expertise als Oscar Lafontaine.
Zum Beispiel. Naja, wir gucken ihn immer noch gerne.
Ich dachte, du wärst längst tot.
Jean-Paul Belmondo wäre am heutigen Samstag 89 Jahre alt geworden. Ich vermisse ihn. Und ich habe das unlängst mal...
Ich mochte den auch voll gerne.
Ich hab den
Macho mit Herz, wie man früher gesagt hat. Aber ich kann mich noch erinnern, wie Jean-Paul Belmondo bei der große Preis mit Wim Tölke für der Profi 2 irgendwie ins reinkam. Ein absoluter Weltstar. Und es war gar nicht... der große Preis war ja eigentlich mehr so die schäbige Donnerstags...
völlig langweilig. 19.30 Uhr im ZDF mit dem unfassbar langweiligen Wim Tölke.
Und dem unfassbar, weil die keine Kohle hatten, langweiligsten Bühnenbild von allem. Aber da war Jean-Paul Belmondo und hat da irgendwie den Profi oder Profi 2 vorgestellt. Und ich weiß noch, dass es immer damals darum ging, er macht seine Stunts alle selber. Also das war, weiß ich noch genau, das war immer das Thema bei diesen ganzen Filmen, die er gemacht hat. Und wenn man ab und zu mal Bock hat, wie heißt nochmal, Eiskalt wie der Tod hier, dieser mit ist er mit ihm, mit Jean-Paul Belmondo auch und Alain Delon, ich weiß nicht genau, oder die Killer, keine Ahnung, einer von diesen Klassikern, aber ab und zu gibt's mal auf Amazon Prime einfach einen Film, da steht so Belmondo von 1968 oder auch ein Film von Lino Ventura, aus dem Jahre 1962, italienisch, französisch, bulgarische Produktion. Und meistens sind das voll geile Filme. Wirklich. Das sind meistens geile Filme.
Ich liebe ja Ein irrer Typ von 1977 mit Jean-Paul Belmondo und Raquel Welch. Das ist wirklich, ich glaube, da kommt alles zusammen, was diese Filme damals ausgezeichnet hat. Es ist ja alles zu viel. Also Raquel Welch ist zu viel Frau. Jean-Paul Belmondo ist zu viel Mann. Es wird noch über Stotterer gelacht. Homosexualität und Homosexuelle werden natürlich veralbert. Es ist also alles so unfassbar unkorrekt. Es ist alles so falsch und ist alles so drüber, dass es auf eine Art und Weise dann natürlich auch wieder unglaublich Spaß macht. Die Musik ist toll, der Soundtrack ist toll, Belmondo wie er in einem Affenkostüm links und rechts besoffen durch den Supermarkt sich an so einem Seil schwenkt, in irgendeinen Stapel hineinkracht, seine Stunts alle selber macht, mit einem Tiger in einem Vorgarten kämpft. Es ist von vorne bis hinten einfach ein großer Spaß. Es ist fantastisch. Kann ich nur dringend empfehlen. Und Jean-Paul Belmondo
bisschen
war
wie
halt
die,
damals... 44 Jahre alt.
Ja, der war damals schon gewissen.
War 44 Alter, ne? Jahre alt. Und das ist für mich war das echt immer auch so eine Art, alleine schon deshalb ein Vorbild, weil man immer gesehen hat, dass man auch mit einem zerknautschten, zerfurchten Gesicht noch sehr attraktiv sein kann und Rollkragenpullover. Letztes Jahr mit 88 Jahren gestorben, wie ich finde, ein gnädiges Alter für jemanden, der noch sehr lange sehr fit war. Und es gibt ein wunderbares Foto und daran
orientiere
ich. mit dem Hund. Nee. Und es
gibt das Foto mit dem Hund?
Nee, das kenne ich glaube ich nicht.
Schick ich dir gleich mal.
Mach das mal. Und es gibt zwei Fotos, an denen orientiere ich mich. Zum einen siehst du Belmondo in Tennisshorts auf dem Tennisplatz mit freiem Oberkörper, ungefähr in meinem Alter. Sieht fantastisch aus. Und das andere Foto ist Belmondo ungefähr mit 80, 82 mit einem alten Freund von ihm und noch einem dritten. Und die sitzen auf der Zuschauertribüne bei den French Open. Drei alte Männer, die sich köstlich amüsieren, einen erzählen und sich das Tennisspiel angucken. Und ich dachte, das ist doch das Erstreben. Da will man doch eigentlich hinkommen. Mehr will man doch eigentlich gar nicht vom Leben. Als am Ende da sitzen und ein bisschen dummes Zeug erzählen, im Zweifel jungen Frauen nachgucken und ansonsten ein bisschen so tun, als hätte man das Leben verstanden. Und,
genau, so tun und aber seinen Frieden haben, seinen Frieden im Herzen haben, oder?
Genau, seinen Frieden im Herzen haben und vielleicht für ein paar Minuten ignorieren, dass um diesen immer noch sehr jungen Geist schon ganz schön viel alter Körper herumgewachsen ist. Und dann hat man es, wenn man Glück hat, mit einem Schlag dann auch hinter sich.
Irgendwann hinter sich gebracht. Ja, ich fand ihn auch immer toll. Rest in peace, Jean-Paul Belmondo.
Und wir beide, wir warten jetzt einfach nur am Montag darauf, dass, und da würde ich 1000 Euro drauf setzen, ein Satz, den Boris Becker vermutlich auch zu häufig gesagt hat, dass Post von Wagner am Montag natürlich sich Boris Becker widmet. Irgendwie sowas wie, lieber Boris Becker.
Boris Becker.
Du hast
die Freiheit. Die waren ein Volksheld für uns.
Natürlich. Sie haben die Freiheit. Du, an den duzt er ja. Du hast die Freiheit des Westens am Netz verteidigt. Mit deinem Racket. Da setze ich viel Geld drauf. Und da freuen wir uns drauf. Ansonsten, Olli, bedanke ich mich ganz herzlich. Ich entlasse dich jetzt ins Wochenende. Du hast es geschafft. Du kannst jetzt endlich...
Mick, es war mir eine große Freude. Es ist immer eine große Freude. Ich hoffe, ich habe die Leute jetzt nicht so viel mit Musik-Nerd wissen, aber ich hänge gerade echt in so einer, es ist manchmal sehr schwer, auch wenn man hier selber zweimal die Woche Podcast macht und sich immer vorbereitet mit den aktuellen Tagesthemen. Ab und zu ist es wirklich gut. Manchmal lebe ich wirklich gerade wie 1997, gucke mir einen alten Highschool-Film an oder nochmal zurück in die Zukunft, dann höre ich eine alte Iron Maiden-Platte oder Fear of the Dark von 92 und guck mal, ob da auch noch gute Songs sind.
Olli, wo du ja im Jahr 1997 lebst, du musst jetzt ganz stark sein. Lady Di ist tot.
Ich weiß. An dem Wochenende habe ich beim Zillow-Festival in Hildesheim gearbeitet. Egal. Okay. Hey, ja, zu jedem Point hier in der Story. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute. Freue mich darauf, wenn wir uns mal wieder hören oder sehen. Bitte. Wir sind uns ja neulich mal, man darf noch nicht sagen wo, aber wir sind uns ja neulich mal am Set begegnet.
An einem Filmset sind wir uns begegnet, ja.
Genau. Also da, auch da erwartet euch da draußen noch einiges.
Oh ja. Ja, vor allen Dingen, ich hatte im Gegensatz zu Olli, ich hatte einen echten Stunt auszuführen. Und zwar wie Jean-Paul Belmondo habe ich meinen Stunt selbst gemacht.
Ich habe es mitbekommen. Und der Stuntman ist, glaube ich, ins Krankenhaus gekommen.
Das stimmt.
Aber das erzählen wir vielleicht beim nächsten Mal.
Das
vielen
wir.
Lieben Dank, alles Olli. Gute und Dank bis dir. Bald.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nir. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!